Wie versprochen, kommen wir jetzt mal wieder mit einer Extrasendung, holen heute das am Dienstag ausgefallene Gespräch mit dem Rostocker Oberbürgermeister Klaus Ruhe Matzen nach. Und es wird, so viel ist jetzt schon klar, ein bisschen anderes Gespräch als das, das es vielleicht am Dienstag geworden wäre. Zu dem Zeitpunkt hatte Rostock noch eine Inzidenz von 23, durfte Pilotprojekte ausprobieren, wie zum Beispiel Zuschauer beim Fußball bei Hansa Rostock, dritte Liga. So ein bisschen die Idee der grünen Inseln, wie es ja in Australien oder Neuseeland gemacht wurde. Kontrollierte Öffnungen mit einer besseren, weil viel besser nutzbareren App als die Corona-App, die wir ja offiziell in Deutschland haben. Kurzum, Rostock, eine Stadt mit Modellcharakter und einem charismatischen Oberbürgermeister, der dazu noch ein parteiloser Däne mit einem beneidenswerten Vollbart ist. Also eine in vielerlei Hinsicht spannende Figur. Und heute ist er bei uns. Hallo, Klaus Ruhe Matzen.
Moin, moin.
Moin, moin. Ja, wie ist denn das bei Ihnen morgens? Erst Kaffee oder erst der Blick auf die Corona-Zahlen?
Naja, die Corona-Zahlen, die kriege ich nachmittags. Von daher wäre es ganz gut, wenn der Kaffee da schon dann getrunken ist. Also von der Warte her, ich schaue mir Nachmittagszahlen an.
Kriegen Sie auch die Deutschen schon immer eigentlich am Nachmittag davor oder für Rostock?
Nein, ich gucke mir erstmal an, wenn ich ehrlich bin, nur Rostocks Zahlen an. Und am späteren Nachmittag erhalte ich dann immer die Übersicht für Mecklenburg-Vorpommern. Und da ist dann auch die Gesamtinzidenz Deutschland mit drauf. Aber ich gucke dann jetzt nicht so genau, wer was hat.
Und erst Deutschland oder erst Dänemark?
Ja, Dänemark gucke ich tatsächlich auch im Laufe der Tage. Ich habe da so eine Art smarte Uhr, die immer Nachrichten, die, wenn sie von besonderer Wichtigkeit, und da wird auch immer gemeldet, heute so und so viele, und dann gucke ich natürlich einmal rein, wie sich die Kurve entwickelt.
Ich habe es gerade gesagt, eigentlich wollten wir am Dienstag sprechen, Inzidenz 23. Welche Inzidenz haben Sie heute in Rostock?
Also zu jetziger Zeitpunkt habe ich nicht die Meldung. Das heißt, bei mir steht auch noch immer noch 46.
46.
Aber wir gehen davon aus, dass es mehr sind, weil es waren gestern aus 14 Schulen auch 20 Fälle. Und wie wir alle wissen, wenn man erstmal Fälle hat, dann gehen die Menschen nach Hause und dann hat man auch eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass man in den Folgetagen auch mehr Fälle hat.
Die Infektionsketten bei den Familien, in den Haushalten, ja. Einer nach dem anderen.
Die vielleicht auch gerade schon längst infiziert sind und einfach nur noch nicht positiv getestet wurden. Und deswegen ja, gehen wir einfach davon aus, dass es jetzt weiter steigt. Aber das ist auch eigentlich keine Überraschung.
Haben Sie ein bisschen Sorge, dass Ihnen durch die ja jetzt auch insgesamt exponentiell steigenden Infektionszahlen Ihre Pilotprojekte und Ideen wieder so mehr verboten werden?
Na, ich hoffe nicht, weil ja genau das ist, was wir von vornherein als den unserem Pilot ja auch beschrieben haben. Wir wollten ja, wir haben Schule geöffnet und haben PCR-Testungen, also nicht die Schnelltestungen, sondern PCR-Testungen in den Schulen für Schüler eingesetzt. Wir haben gesagt, wir machen Handel und führen dort eine App ein, also die Luca-App zum Kontaktverfolgung, um eine bessere digitale Nachverfolgung. Ja, wir haben beim Spiel von Hansa etwas über 700 Menschen im Stadion gehabt und da gab es 1100 Schnelltests. Und deswegen sehe ich auch in den Piloten, wie gesagt, keine Gefährdung. Heute Abend ist auch Volkstheater auf. Freue ich mich sehr drüber, dass auch dann die Menschen wieder ein bisschen im Genuss von Kultur kommen können. Wir planen im nächsten Wochenende dann ein Basketballspiel in der Halle. Alles immer eine Stufe weiter, um zu schauen, was alles möglich ist.
Wird auch eigentlich das Ergebnis des letzten Tests, PCR-Test oder Schnelltest, wird das auch in der App aufgenommen?
Also es ist so, dass ich tatsächlich, gestern war ich in Berlin und war dann abends spät noch bei den Entwickler von Luca und habe dort auch erfahren, dass sie bis zu Ostern es hinbekommen wollen, dass die Tests, die man hat, dann auch bei der Luca-App mit reingelegt werden können. Wir müssen dann nur vom Gesundheitsamt aus hier entscheiden, wie lange wollen wir, dass ein Schnelltest ja als triftiger Grund gilt, zum Beispiel 12 Stunden. Wie lange darf ein PCR-Test, was mit jemandem, der schon infiziert war, oder was mit jemandem, der schon geimpft wurde. Und da legen wir einfach dann Zeiträume fest, wo sie dann quasi eine grüne Umrahmung oder ähnliches auf ihren App haben. Und man kann dann erkennen, dass sie quasi mit dem dann auch Zutritt zu all das, was wir jetzt noch alles ermöglichen wollen, bekommen.
Und nehmen wir mal an, jetzt bei Ihnen gehen die Inzidenzen auch über 50, womit ja zu rechnen ist. Glauben Sie, dass Sie das weiter betreiben können? Weil Sie auch sagen, wir haben ja die, die Daten zu allem und wir haben es auch im Griff und wir können wirklich an den Stellen, wo es wichtig ist, eingreifen? Oder müssen Sie sich da sorgen, dass Ihnen das Land oder am Ende auch der Bund den Laden wieder zumacht?
Also mehrere Stufen. Zum einen, man muss einen kühlen Kopf bewahren. Man muss wenn man vor schon etliche Wochen Friseure und körpernahe Dienste eröffnet hat, seit, glaube ich, jetzt 3 Wochen den Handel öffnet, Schule und Kita geöffnet hat, wenn man dann sich wundert, wenn Zahlen hochgeht, dann wäre das ja nicht besonders kalkuliert, dass man das gemacht hat. Dass die Bundeskanzlerin hat ja auch gestern extra noch im Bundestag gesagt, dass sie ausgerechnet solche Projekte wie in Tübingen oder Rostock auch unterstützen. Ich glaube, da in diesem Wort des Unterstützens verstehe ich ja auch, dass man unseren Weg mit uns geht. Wir wollen ja wissensbasiert auch erfahren, was geschieht, wie. Das ist ja so, wenn Sie eine Schule öffnen, öffnen Sie auch was anderes, nämlich einen neuen Zugang für die Menschen mental. Wenn mein Kind zur Schule geht, kann ich ja auch einen Kindergeburtstag machen. Wenn ich Kindergeburtstag mache, kann ich ja auch dem kleinen Peter aus Hamburg dazu einladen. Das ist ja sein Neffe. Und er soll natürlich die Eltern mitbringen. Auf einmal haben wir also völlig neue Konstellationen. Eigentlich öffnen wir eine Schule, aber im anderen Umfeld passiert dann vieles andere auch. Mhm. Und das müssen wir ja versuchen, auch mal ja auf eine Karte zu bringen, damit wir das erkennen. Wie verläuft das eigentlich alles? Wo kommt es her? Wie kommt es? Was hat denn was dazu geführt? Wenn wir jetzt einfach sagen, die Antwort ist, wir fahren das jetzt alles wieder runter, glaube ich, haben wir überhaupt kein Wissen generiert. Und das kann eigentlich nicht also ein Testballon ist ja auch nur ein Testballon, wenn man ihn loslässt. Sonst ist es ja nur heiße Luft. Also von der Warte, man muss das dann auch quasi
durchziehen, ne?
Machen. Mhm. Man muss aber auch mit sehr wachsam bleiben, Bürgerinnen und Bürger, wie auch Verwaltung. Wenn ich das Signal bekomme aus meinem Gesundheitsamt, jetzt kommen wir an unsere Leistungsgrenze, dann werden wir selbstverständlich wieder alles runterfahren. Wenn mein Krankenhaus, mit dem ich natürlich in einem ganz engen Austausch stehe, die übrigens mir zu 100% unterstützen in dem Gedanken, unterschiedliche Parameter einzuführen, statt nur eine Inzidenz. Die sind ganz entspannt mit der Lage im Moment. Und selbstverständlich sind wir traurig über jeden einzelnen schweren Verlauf oder auch, wenn Menschen versterben. Das ist uns allen klar. Das ist eine hohe Verantwortung, die wir aber gemeinsam haben, trotzdem einen Weg mit Corona zu finden.
Sie haben gerade den Auftritt von Angela Merkel angesprochen. Die hat ja tatsächlich auch explizit Sie, Herr Madsen, in Ihrer Regierungserklärung erwähnt.
Naja, ich kann mich für Rostock stark machen und für meine Bürgerinnen und Bürger, weil dafür bin ich gewählt. Hm. Ich glaube, was man aber vielleicht nur Kanzlerin-Runde 2.0 machen könnte, wäre möglicherweise eine stärkere Einbindung aus Bund, Land und Kommune. Weil am Ende ist ja Kommune oder Städte und Gemeinden, die umsetzen. Und ich glaube, dass man, wenn man quasi von Schnelltest oder von Impfen, wenn man das oben festlegt, sollte man eigentlich auch immer sich kurz absprechen oder ich sage nicht, dass man das nicht macht, aber ich glaube, man könnte das noch stärker in diese Runden machen.
Sollen jetzt die Oberbürgermeister Deutschland retten?
Ich bin überzeugt, jeder Bürgermeisterin und Bürgermeister, die haben jeweils ihren eigenen Rucksack. Ja, Rügen, Rostock oder Regensburg haben völlig unterschiedliche Herausforderungen. Und da gilt es doch selbstverständlich, diese Menschen die Verantwortung dann auch, soweit es geht, zu übertragen. Wir haben Gesundheitsämter. Ich habe hier auch Virologen an meine Klinik. Man braucht einen Spielraum und dann eine regionale Expertise, wo man das umsetzt und einen Think Tank, wo man eigentlich sich auch austauscht. Was habt ihr für Erfahrungen mit? Wenn wir ein Hansa-Spiel machen, haben wir es ja nicht gemacht wegen einem Fußballspiel, sondern eigentlich richtweisend für Branchen. Was können wir zukünftig ermöglichen? Wie geht das? Wie viel Infrastruktur braucht man, um 1000 Menschen zu testen? Also, und das sind ja Fragen, die können Sie mal in der Theorie ausrechnen und dann fällt eine Maschine aus oder irgendwas anders passiert vor Ort. Und diese Erfahrungen müssen Sie natürlich protokollieren, so dass der Nächste, der da was macht und der macht wiederum was. Und so kommen wir in so einen lernenden Prozess, einen, den ich wirklich vermisst habe, dass wir alle miteinander lernen und dann unsere Erfahrungen austauschen. Und ich kriege so viele Rückfragen und Anfragen von Städten, Kommunen, Gemeinden. Wie macht ihr das? Wie ist eure Erfahrung da? Unsere Mitarbeiter, die hier mit Luca-App gearbeitet haben, machen Webinare auch für andere Kommunen. Und ich glaube, das ist doch jetzt die Aufgabe. Wir sitzen hier alle im gleichen Boot.
Ja.
Und jetzt müssen wir einfach nur in die gleiche Richtung auch paddeln.
Das heißt, im Grunde entdecken wir jetzt gerade in Deutschland, dass es die Möglichkeit für Städte, Kommunen, Landkreise, was auch immer gibt, ihr Modell vielleicht auch auf sich zu übertragen.
Definitiv. Gestern Abend habe ich auch mit dem regierenden Bürgermeister von Berlin vereinbart, dass wir einen starken Austausch machen. Das ist doch großartig. Also ich meine, im Grunde genommen ist das doch der Gedanke von einem Pilot, dass man das, was man an Erfahrung hat, ist, wenn ich einen Fehler in irgendwas falsch mache, muss das ja nicht jemand nochmal machen. Das kann man ja dann einmal ausmelzen und fertig. Ich glaube, das ist dann, also doch, ich glaube, das lernen wir tatsächlich jetzt gerade. Und das ist ja auch die neue Welt letztendlich. Die müsste viel einfacher, vernetzter, stärker miteinander, etwas weniger Gremien und dafür aber diese schnelle Netzwerke, die Kontakte. Und das ist, glaube ich, immer schon gelebt, aber jetzt wird es, glaube ich, noch stärker.
Ich glaube, dass jetzt gerade in diesen Zahlen, die wir gerade haben, die werden ja jetzt insgesamt bundesweit auch noch weiter ordentlich hochgehen, dass diese Piloten tatsächlich auch für die Menschen, die nicht in Rostock leben, sondern die vielleicht wie ich hier in Frankfurt auf sie, auf Rostock gucke, dass sie so eine Art Inseln der Hoffnung auch sind. Ne? Nicht nur grünen Inseln, sondern Inseln der Hoffnung, wo man vormacht, so kann es gehen.
Ja, und wo man ja auch genau erkennt, also die Fußballvereine haben ja auch hier angefragt, was habt ihr denn da gemacht und die Veranstaltungsbranche. Und wenn man eins auf jeden Fall jetzt braucht in diese Krise, ich meine es nicht böse, aber wir haben so viele Menschen da draußen unterwegs, die uns alle Angst einjagen. Wir müssen auch ein paar mehr Leute haben, die uns Hoffnung einflößen, weil wir müssen auch hier durchkommen. Und das ist keine schöne Lage, ich will das auch nicht schönreden und wir haben riesen Respekt vor dem Ganzen. Aber wir müssen auch den Menschen einen Weg aufzeichnen. Also man kann es ganz grob ausdrücken vor, 5 Millionen Menschen leben wir in Höhlen. Da haben ein paar Leute gesagt, wir gehen jetzt da raus und entdecken die Welt und bauen sie auf. Und andere haben gesagt, das ist uns zu gefährlich, wir bleiben lieber drinnen. Nach einer Weile haben die drinnen gesagt, gut, dass wir nicht rausgegangen sind. Die anderen sind nie zurückgekommen. Und jetzt muss man sich einfach nur überlegen, ob wir nicht dieses Risiko gehen wollen, aus der Höhle rauszukommen und die Welt zu entdecken und sie für uns aufzubauen. Also von der Warte her, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir diesen Mut uns alle fassen und denen auch dann einfach Wege aufzeichnen. Und einen Weg kann man immer korrigieren.
Haben Sie denn das Gefühl, dass das, was Sie erzählen, zum Beispiel, wenn Sie mit der Manuela Schwesig, Ihrer Landeschefin in Mecklenburg-Vorpommern zusammensitzen, dass das da ankommt und dass die das auch mit Kraft fördern will? Oder ist da auch ein bisschen Angst, aus der Höhle zu gehen?
Na, ich sage mal so, wir haben ein wirklich gutes Format hier, sehr enge Kontakt zwischen Bürgermeister, Landräte und unserer Ministerpräsidentin, auch mit Verbänden, Jörn Kämmerer, die verschiedene, auch Gewerkschaften, alle mit in so einem großen Kreis. Das funktioniert super, das ist ein guter Austausch, aber das stellt uns ja auch gerade vor dieses Problem. Dann haben wir auch sehr viele Interessen. Da ist ja auch der Tourismusverband, der IHK, die Gewerkschaft, die verschiedenen Städte, Kommunen, Gemeinden. Und dass man stellt ja auch immer wieder fest, wenn sie dann quasi sehr schnell aus der Höhle laufen wollen, dass sie anderen Menschen damit auch ein Stück weit unter Druck setzen. Und da muss man natürlich auch immer einen solidarischen, guten Weg miteinander finden. Aber ich finde auch zum solidarischen Runterfahren gehört auch solidarisches Hochfahren. Also das bedeutet auch, dass alle da auch mitmachen müssen.
Sie haben gerade mal das Stichwort Urlaub gegeben, ganz große Diskussion gerade auch. Sie haben eine wunderschöne Ecke, Warnemünde zum Beispiel, ne? Ist ja, glaube ich, ein Stadtteil von Rostock, ja, war ich schon wunderschön genau. Da
muss sich keiner schämen, der hierher kommt, das können die ruhig ihre Familie und Freunde erzählen.
Aber wir dürfen doch gar nicht, ne? Wir dürfen doch jetzt
Nein,
nicht.
Nein, das stimmt. Aber ich meine, da wird sich später auch keiner schämen müssen, also von der Warte her. Aber ich habe dafür wenig Verständnis, ja. Also dass wir das nicht zum Beispiel als Stufenplan wiederum ermöglichen, zu sagen, die Mecklenburg-Vorpommerer können natürlich in ihr Bundesland Urlaub jetzt machen. Und dann können, also das Absurde ist ja, das darf man nicht, aber man darf nach Mallorca. Und wir bekommen immer ein Riesenproblem, wenn wir den Menschen das nicht erklären können, was wir umsetzen. Aber wenn man sagt, das geht nicht, dann geht auch Mallorca nicht. Und so müssen wir eigentlich miteinander umgehen, finde ich.
In den letzten Interviews, die ich gelesen habe und gesehen habe von Ihnen, war häufig auch das Wort Starre wurde gebraucht, ne? Dass Sie so ein bisschen beklagt haben.
Mensch. Also das ist aber diese Bürokratie. Ich erlebe es wirklich jeden Tag. Wir wollen was Konstruktives, Gutes umsetzen und dann sitzen einfach jedes Mal vor einem neuen Haufen, geht nicht, Bedenken, statt die Sachen zu machen. Hier wollen wir auch immer alles 100% fertig haben. Das geht nicht in einer Pandemie. Da muss man auch mal mit 80% zufrieden sein. Und dann erstmal umsetzen und besser werden.
Sie sind ja auch so eine Art Quereinsteiger, ne? Ich meine, Sie kommen ja quer in die Politik, waren vorher, glaube ich, lange Zeit Chef der Industrie- und Handelskammer, auch Unternehmer. Sie sind ja auch parteilos. Da fragt man sich natürlich jetzt, was redet der Matzen da? Kennt er halt die Politik nicht? Ist halt so bei uns, dauert alles Jahre, ne? Und jetzt kommen Sie halt und sagen,
aber da kommt immer mein Lieblingsding im Grunde genommen, nur weil etwas so immer schon war, hat uns nie geschadet oder was sonst immer diese schönen Sprüche gibt. Das muss man doch dann ändern. Das darf ich doch nicht einfach so stehen lassen. Das ist doch der Moment, also wenn ich hier anfange, mir die Haare auszurupfen, dann muss ich es doch ändern. Weil ich habe früher immer gedacht, dass die ein oder andere Verwaltung meine Firmen nicht mögen, weil es immer so schwer war, irgendwas genehmigt zu bekommen. Jetzt stelle ich fest, das gilt auch für den Bürgermeister, also ist das quasi überall. Hm. Und das ist das Schlimme, wenn man nicht ein Testzelt hinstellen kann und man nicht weiß, wie kriegen wir eigentlich jemanden beauftragt, der dann da drin testet und das alles so kompliziert ist. Ich sage ja dazu echt wirklich gerne, Sie haben ein Problem, finden eine Lösung, dann haben Sie plötzlich 10 Probleme oder Bedenken, dann suchen Sie 10 Lösungen und haben auf einmal 100 Probleme und Bedenken. Also wenn man, dann kommt man ja sehr schnell zu dem Erkenntnis, komm, es ist besser, wir bleiben beim ersten Problem, dann haben wir wenigstens nur ein Problem. Nur dann kommen wir ja auch nicht nach vorne und da muss Deutschland wirklich, also wirklich, da aus versicherungstechnischen Gründen bleibt diese Treppe, weil sie nicht der DIN-Norm entsprechend gesperrt und darf nicht verändert werden wegen der Denkmalschutz.
Oh, jetzt werden viele aufschreien.
Halleluja.
Jetzt werden aber viele aufschreien, Herr Matzen, und sagen, diese DIN-Normen haben in Deutschland ihre Richtigkeit.
Selbstverständlich. Und ich begrüße diese auch. Und dann muss man nur einen Weg finden, wie man sie überall auch so einsetzen kann, dass wir trotzdem die Treppe hochlaufen dürfen. Weil die Treppe ist da, damit wir hochlaufen dürfen. Und da muss man einfach mal ein bisschen pragmatisch in der Umsetzung kommen und sagen, wie könnten wir das denn machen? Wir fragen ja nicht mehr, ob wir irgendwas sollten wir nicht, sondern wie wir es umsetzen. Und da müssen wir einfach Wege suchen. Heute ist es ja auch so, es ist ja leichter, was abzulehnen, weil sonst kommt ja jemand um die Ecke und fragt, wer hat das eigentlich genehmigt? Und so darf die Frage doch nicht heißen, sondern wieso wurde das nicht ermöglicht? Und so müssen wir, die Welt nach Corona muss wirklich eine bessere Welt sein. Das schulden wir uns alle gemeinsam. Und da müssen wir ran. Und da müssen wir richtig mutig sein. Brauchen wir diese Verordnung? Brauchen wir jenes Gesetz? Kriegt es nicht auch anders? Können wir es nicht standardisieren, damit jeder weiß, wenn ich so mache, darf ich's?
Ich höre schon die alten Politiker, die Ihnen jetzt vielleicht gerade zuhören, die dann sagen, Mensch, der Matzen, der wird sich schon noch die Hörner abstoßen. Der wird schon noch sehen. Wie schwierig das ist.
Ja, Sie werden überrascht sein, wie viel Energie ich habe.
Haben Sie eigentlich auch die deutsche Staatsbürgerschaft oder nur die dänische?
Ich habe nur die dänische.
Ah, können Sie wissen Sie, dass Sie dann kein Bundeskanzler werden können?
Ja, ich habe ja auch hier genug Arbeit. Also von der Warte her, ich schulde den Rostockerinnen und Rostocker auch, dass ich hier meine Arbeit verrichte. Ich bin hier gewählt worden und habe dann auch keine Eile. Wir haben ja einen Antrag gestellt auf ein Smile City Rostock. Das ist ganz interessant, weil es ist eigentlich eine smarte Stadt. Nur Menschen haben Angst vor Smart, weil der Digitalisierung...
Der Begriff funktioniert nicht, ne. Mhm.
Nee, und dann ist Smile City Rostock viel schöner. Wer möchte denn nicht Smile City Bewohner sein? Mhm. Also das ist unter dem Label gemeinsam glücklich leben. Da wollen wir Smartes miteinander verbinden, aber auch eine schöne Sitzbank.
So ein bisschen Hygge, ne? Ist das nicht dänisch?
Ja, Hygge, natürlich, ja. Mhm. Und wie gesagt, ich habe die große Hoffnung, dass die Bürgerinnen und Bürger da drin auch sich selber wiedersehen und sagen, ja, ich möchte auch ein glücklicher Bürger sein. Und wenn es dem Bürgermeister gelingt, eines Tages glückliche Bürgerinnen und Bürger zu haben, dann hat er doch alles richtig gemacht.
Ich habe gesehen, Sie haben auch noch andere Projekte da, ne? Ich habe eins, Wärme 2050 hieß das. Also ganz offensichtlich haben Sie verstanden, wie viel Sinn das macht, Visionen unter die Leute zu bringen, weil dann macht es ja auch mehr Spaß, in so einer Stadt zu leben.
Wenn wir eine Energiewende oder grün und nachhaltig geht, kann ich ja alles hier verordnen. Aber viel stärker ist, wenn ich die Bürger davon überzeuge. Bei der Pandemiebekämpfung übrigens auch. Jeder von sich kann ja aussuchen, ich trage keine Maske, ich halte keinen Abstand, ich wasche mir nicht die Hände oder andere Regeln, an die wir uns eigentlich verständigt haben. Oder ich mache mit, weil ich hörte am Anfang auch bei der Luca-App, ja, aber ich kann ja Falschangaben oder was, ich gucke, ob ich nicht so in ein Geschäft komme. Ja, kann man, aber wenn man jetzt im Gemeinwohl denkt, dann kann man ja auch mitmachen. Und wer mitmacht...
Da ist zu viel Misstrauen sonst drin.
Ja, warum fragen wir denn nach, wie wollen Sie das kontrollieren? Meine Gegenfrage ist eigentlich immer, wollen Sie denn gerne kontrolliert werden? Also, ja, aber ist das denn wünschenswert oder ist das nicht wünschenswert, dass wir sagen, wir kommen damit klar, ich fahre hier 3 Uhr nachts aus dem Rathaus, stehe vor so einer roten Ampel, da ist kein Auto und trotzdem bleibe ich ja stehen. Ich habe das System verstanden. Also von der Warte her, glaube ich, wäre es besser, wir lernen ein bisschen mehr wieder diesen Gemeinwohlgedanken. Wir machen das miteinander und füreinander. Und da kommen wir doch viel weiter mit.
Ja, mich haben Sie überzeugt. Für mich klingt das alles nach einer sehr schönen Gesamtvision.
Also kann ich davon ausgehen, dass die Smile City Rostock ab nächste Woche einen Einwohner mehr hat?
Ja, wenn Sie da auch noch ein FAZ aus dem Büro mit einem schönen Studio für mich eröffnen würden, würde ich auf jeden Fall ein paar Wochen im Jahr bei Ihnen arbeiten wollen.
Ein paar Wochen im Jahr? Nee, das ist mir aber wirklich zu wenig.
Und wenn es so nach Ihnen läuft, sind Sie dann in 10, 20 Jahren immer noch Oberbürgermeister von Rostock?
Also ich habe ja jetzt noch, mein Ablaufdatum ist, glaube ich, 5 Jahre noch. Insgesamt sind es ja 7 Jahre. Dann würde ich sagen, ist das eine gesunde Zeit zu evaluieren nach 7 Jahren. Das ist ein ganz guter Lebensabschnitt.
Hat sich da nicht jede menschliche Zelle einmal komplett erneuert nach 7 Jahren? Ich glaube schon.
Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass sie im Moment sich relativ zügig abbauen. Also von der Warte her schauen wir mal. Ich glaube, dass man auf jeden Fall, ist das sehr gesund, dass man einfach sich hinsetzt, eine kurze Evaluation. Ich fange ja nicht vorher an und sage, was ich in 15 Jahren mache. Das habe ich noch nie gemacht.
Dann sagen Sie uns, was Sie Ostern machen.
Ostern, ja. Verhalte ich mich natürlich komplett vernünftig und sitze auf dem Sofa und gucke die Decke an. Nein, ich werde Ostern an den wunderschönen Strand von Warnemünde spazieren gehen. Ich werde auch mit Sicherheit durch den Wald und ich werde mit meinem Rennrad eine Runde drehen. Ich werde viel Zeit mit meiner Familie verbringen und mich riesig darüber freuen. Und ich hoffe, dass ich sehr erfreute Rostocker Gesichter sehe, weil wir bestes Wetter haben und dass der ein oder andere sich einen Kaffee irgendwo gönnt und dass es uns bis dahin auch gelingt, dass die Außengastronomie auf ist.
All das wünsche ich Ihnen und bin gespannt, was wir in den nächsten Wochen und Monaten aus Rostock von Ihnen auch alles hören werden. Ich hoffe, Sie bleiben unsere Insel der Hoffnung.
Ja, gerne doch. Ich hoffe, aus dem Insel wird Festland.
Das wäre gut. Alles Gute, vielen Dank für das Gespräch. Bis bald.
Bis bald.
Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.